European Data News Hub Podcast.
Mit Björn Düss, guten Tag. Die Erwartungen an den Klimagipfel im ägyptischen Sharm el-Sheikh waren groß, die Ergebnisse aus deutscher und europäischer Sicht bescheiden. Neben einem Ausgleichsfonds für arme Staaten beschlossen die Delegierten ein Arbeitsprogramm zur schnelleren Minderung der Treibhausgase, das aber hinter den Erwartungen europäischer Länder zurückblieb. Der Ökonom und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, sieht Europa beim Thema Klimaschutz geopolitisch isoliert und regt im Interview weitere Gesprächsformate an. Guten Tag, Herr Professor Edenhofer.
Guten Tag.
Der Gipfel in Sharm el-Sheikh ist zu Ende. Was hatten Sie erwartet und was sagen Sie zum Abschluss?
Ja, also meine Hoffnungen waren größer, meine Erwartungen waren relativ gering. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es zu einem Durchbruch kommt. Was ist das Ergebnis? Ich würde sagen, es ist diplomatischen Scheitern abgewendet worden, aber die Ergebnisse sind beim Licht betrachtet sehr mager.
Wie kommt das?
Naja, das kommt daher, dass wir natürlich alle ein relativ klares Bild davon haben, was jetzt das klimapolitisch Notwendige wäre. Wir müssen die Emissionen reduzieren. Im Augenblick wachsen sie. Sie haben 2021 einen historischen Höchststand. Und wir müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts weltweit null Emissionen erreicht haben, netto. Das heißt also, das ist eine gewaltige Aufgabe, die wir da vor uns haben. Und aus diesem Wissen um die Notwendigkeit entstehen dann klimapolitische Erwartungen dessen, was jetzt notwendig ist. Und dann konfrontiert sich das mit dem, was erreicht wird, was möglich ist. Und das ist einfach eine Ambitionslücke. Und dann kommt noch eine zweite hinzu, eine Implementierungslücke, dass die Staaten zu wenig versprechen und das, was sie versprechen, nicht mehr umsetzen. Und das ist eine Gemengelage, die für Beobachter und für die Verhandler schwer erträglich ist.
Ist es denn trotzdem so, dass die Verhandler vielleicht zu viel erwarten? Man trifft sich, aber man arbeitet ja zwischen den Gipfeln ja trotzdem weiter, auch zusammen im besten Falle. Geht man da einfach zu blauäugig rein? Oder wie kommt das, dass die Enttäuschung dann doch so groß ist?
Ja, es gibt eine sehr spezielle Struktur der Conferences of Party Meetings, der Klimakonferenzen. Und das hängt ja im Wesentlichen damit zusammen, dass die Staaten freiwillige Selbstverpflichtungen eingehen. Und da ist es wichtig, freiwillig. Die legen was auf den Tisch und sagen dann, vielleicht machen wir nächstes Jahr ein bisschen mehr, aber das ist das, was wir jetzt im Augenblick sehen. Und diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, die sind schon zu wenig für das Ziel, das sie die Staaten völkerrechtlich verbindlich in dem Paris-Abkommen gegeben haben. Well below 2 degree with an effort to achieve 1.5. Also dafür ist es schon zu wenig. Und dann wird das, was zu wenig ist, auch noch nicht richtig implementiert. Das hat damit was zu tun, dass das nicht sanktionierbar ist. Es kann niemand sanktioniert werden, wenn er zu wenig macht. Und es wird auch nicht kontrolliert, es wird auch nicht diskutiert über die Transparenz. Und dann entsteht im Kern bei diesen großen Klimakonferenzen, das sind ja keine Verhandlungen zwischen den Hauptemittenten, also zwischen USA, China, Indien, Russland, Japan, Indien, die wären schon für 2/3 der weltweiten Emissionen verantwortlich. Die könnten eigentlich, die müssten die Verhandlungsführer sein, wenn es um die Reduktion der Emissionen geht. Stattdessen sind aber 195 Staaten am Tisch. Und es ist klar, dass die Entwicklungsländer, die G77, ganz andere Bedürfnisse haben. Die sagen mit einem gewissen Recht, wir haben den Klimawandel nicht verursacht, aber wir sind die Leidtragenden. Deswegen dieses Thema Loss and Damage, also Kompensation und Schäden, das ist jetzt das Thema. Und es wurde dann auch dort in Sharm el-Sheikh verhandelt. Jetzt kann man sagen, das war eigentlich ein großer Durchbruch. Und in einem gewissen Sinne stimmt es, dass das ein wirklich wichtiger Schritt war. Denn wenn man sich mal vorstellt, die Hauptemittenten müssten wirklich für die Schäden bezahlen, die sie anrichten, bei sich zu Hause sowieso, aber auch in anderen Ländern, dann würde sofort klar werden, dass sich ambitionierte Klimapolitik lohnt. Es gibt in der Ökonomie eine Metrik, die heißt Social Cost of Carbon, und hinter diesem komischen Terminus technicus verbirgt sich die Frage, wie hoch sind die Schäden, die eine Tonne CO2 verursacht, eine zusätzliche Tonne CO2 verursacht. Das sind im Augenblick 100 Euro pro Tonne CO2 und das sind in der zweiten Hälfte vielleicht 800 Euro pro Tonne CO2. Und da sind die ganzen Tipping Points gar nicht mit eingerechnet. Das sind im Wesentlichen so untere Abschätzungen, wenn man vor allem die extreme Ereignisse mit veranschlagt. Wenn ich heute sozusagen weiß, eine Tonne CO2 verursacht 100 Euro Schäden und ich sehe, dass die meisten Länder, auch die Hauptemittenten, eine Klimapolitik betreiben, wo sie vielleicht Emissionen reduzieren im Wert von 50, 60 Euro pro Tonne CO2, ist doch völlig klar, dass die Klimapolitik ambitionierter sein müsste. Also insofern ist die innere Logik, die da jetzt entsteht, wir müssen die Schäden in Anschlag bringen, müssen das vergleichen, was das Ambitionsniveau ist. Das ist eine innere richtige Logik. Nur das Problem an der Sache ist auch hier, dass bei diesem Fonds, der jetzt aufgelegt wird, unklar ist, wer zahlt. Und es ist unklar, wie je die Höhe dieser Klimaschäden festgestellt werden kann. Und daran sieht man schon, dass wir uns da also in einer Verhandlungssituation befinden, die sehr schwer ist. Und Europa hat ja versucht, aus der G77 China rauszulösen und im Kern zu sagen, China ist Nettozahler bei dem Ganzen und hat gehofft, dass die meisten Entwicklungsländer Europa darin unterstützen. Und Europa ist ganz allein gelassen worden. Und das hat uns gezeigt, Europa ist bei diesen Verhandlungen geopolitisch isoliert. Wir haben im Grunde genommen das Vertrauen vieler Partner in Afrika bereits verloren. Und das ist etwas, was uns eigentlich jetzt im Nachgang zur COP Sorge bereiten sollte. Wir müssen also auf der Ebene nacharbeiten, weil wir eben keine geopolitisch isoliert sind und zu wenig Partner gerade bei den ärmsten Ländern haben, um da einen Schritt voranzukommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, diese Loss- und Damage-Debatte, das war eine überfällige Debatte. Das ist, wenn sie gut gemacht werden könnte, auch eine Debatte, die dem Klimaschutz hilft. Aber wir sind da eigentlich nicht sehr weit gekommen. Und was die Emissionsreduktion anbelangt, haben wir fast nichts erreicht. Das ist lediglich das wiederholt worden, was in Glasgow sowieso schon vereinbart war. Und das war schon sehr, sehr wenig.
Was kann denn konkret gemacht werden, um das Vertrauen der ärmeren Länder, die Sie angesprochen haben, zurückzugewinnen?
Ja, also ich stelle mir das so vor, dass wir dort andere Wege beschreiten müssen. Wir sollten vielleicht für einen Augenblick die Dinge etwas trennen und sagen, wie kommen wir zu einem Kohleausstieg, wie kommen wir dazu, dass wir mittelfristig den Öl- und Gasverbrauch reduzieren und dann natürlich ein Thema, das so ganz am Rande immer wieder eine Rolle spielt, welche Maßnahmen können wir ergreifen, um die Entwaldung oder die Abholzung zu stoppen. Fangen wir mal bei der Kohle an. Es ist bei der Kohle nicht nur so, dass die großen, die China der große Investor in die Kohle ist. Das ist sicher richtig, aber es sind auch die kleineren asiatischen Länder, wie zum Beispiel Indonesien, wie Vietnam, wie Bangladesch. Und da könnte man sich vorstellen, dass die multilateralen Entwicklungsbanken eine sehr viel aktivere Rolle spielen. Die Shareholder der multilateralen Entwicklungsbanken sind Staaten. Also man könnte die jetzt ausstatten und sagen, ihr könnt und solltet Kohlekraftwerke aufkaufen. Der Aufkauf dieser Kohlekraftwerke würde dann, sagen wir mal, Ländern wie Indonesien eine gewisse Zeit noch zusätzliche Einkommen verschaffen. Aber die Kohlekraftwerke hätten ein ganz klares Enddatum. Und dann könnte man sagen, zum Aufbau der Erneuerbaren gibt diese multilaterale Entwicklungsbank zinsverbilligte Kredite. Man muss sich das so vorstellen, dass die Erneuerbaren sich in einem Land wie Indonesien aus ökonomischen Gründen nicht tun, weil die Kapitalkosten so hoch sind, das Länderrisiko so hoch ist. Obwohl die Kostenreduktion bei den Erneuerbaren so dramatisch war in den letzten 15 Jahren. Dieser technische Fortschritt ist fast aufgesogen worden, überkompensiert worden durch die steigenden Kapitalkosten. Hier könnten Entwicklungsbanken helfen. Und dann sollten wir sagen, und im Gegenzug müsst ihr auch was bringen. Ihr müsst jetzt nicht nur den Aufbau der Erneuerbaren vorantreiben, sondern ihr müsst zum Beispiel mit den Subventionen bei den Fossilen zurückfahren. Das wären sehr, sehr konkrete Schritte. Und hätten wir jedes Jahr ein paar Kohlekraftwerke mehr, wo wir einen Stilllegungsplan hätten, dann könnten wir sagen, die Tür zum 1,5-Grad-Ziel oder die Tür zu einem ambitionierten Klimaziel in der Nähe des 1,5-Grad-Ziels ist zumindest offen geblieben. Und das wären dann sozusagen konkrete, fassbare Schritte, die gangbar wären. Also sowas könnte man sich vorstellen, und das würde auch das Vertrauen gerade der Schwellen- und Entwicklungsländer sehr stärken, weil man damit auch zeigt, wir gehen einen Weg, der sowas ermöglicht wie eine Just Transition. Es ist nicht einfach nur etwas aufoktroyiert, sondern es ist eine Transformation, in der eben auch die Länder mitgehen können. Also das sind ja die sogenannten JETPs, Just Energy Transition Partnerships. Und das ließe sich also mit solchen multilateralen Entwicklungsbanken flankieren. Das wäre also ein Pfeiler. Dann könnte man sich vorstellen, dass Loss and Damage weiter ausgebaut werden würde. Man könnte sich auch vorstellen, dass zum Beispiel die ärmsten Länder, wenn sie von Extremereignissen betroffen sind, auch Schuldenerlass bekämen. Alles das wären Schritte, die sich so einbetten ließen in so eine Finanzarchitektur. Und dann könnte man noch China mit ins Boot holen kurzfristig. Die haben ja in Glasgow was Wichtiges versprochen, nämlich, dass sie keine weiteren Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren. Und wenn sie das wirklich machen würden und sich vielleicht sogar an dem Aufkauf von Kohlekraftwerken in anderen Ländern beteiligen würden, dann hätte man zumindest ein kleines Feld der Kooperation eröffnet, das uns in die richtige Richtung führt.
Aber wäre das nicht ein Schritt, wenn wir jetzt mal die Chinesen dann in dem Fall mal außen vor lassen, weil die EU ja doch geschlossener ist jetzt erstmal als Körper, um da einfach mal diesen Schritt zu machen? Woran hapert das?
Naja, woran hapert es? Das hapert dann, dass die Prozesse, die Verhandlungsprozesse zwischen den großen Klimakonferenzen zu wenig genutzt werden. Also wir binden das zu wenig ein in die außenpolitische Agenda, zu wenig ein in die G20-Agenda. Da gibt es zu wenig glaubwürdige operative Schritte. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht verstanden, dass wir in den verschiedenen Regierungssystemen dafür noch gar keine Strukturen haben. Ich meine, die Dinge werden ja immer dann verarbeitbar für Politik und Wirtschaft, wenn das sozusagen sich in Haushaltsplänen, in konkreten Strategien niederschlägt. Und dahin müssten wir kommen, aber da sind wir noch nicht.
Ist denn mittlerweile die Botschaft angekommen, dass sich Klimaschutz und Wachstum nicht ausschließen, sondern ja fast eher aneinander bedingen, sowohl hier als auch in den Ländern, über die Sie eben gesprochen haben?
Also das Thema Wachstum und Klimaschutz, das ist in den Schwellen- und Entwicklungsländern da, immer da gewesen. Und in meiner Erfahrung auch als IPCC-Co-Chair konnte man das immer sehen. Jemand, der gesagt hätte, wir können Klimapolitik nur ohne Wachstum betreiben, der hätte dafür gesorgt, dass die Tür zugeschlagen wird, einfach zugeschlagen wird. Es gibt dafür außerhalb einiger Zirkel in Europa einfach kein Verständnis dafür. Deswegen muss man daran arbeiten, zu zeigen, das ist vereinbar, Wachstum und Emissionsreduktion. Man kann das entkoppeln. Das ist wichtig. Diese Einsicht setzt sich schon durch, aber das sind alles sehr, wir sollen sagen, das sind sehr vage Konzepte, politisch gesehen. Wenn es dann um die Frage geht, wer reduziert die Subventionen für die Fossilen? Wird ein CO2-Preis eingeführt? Wie kommt man dazu, dass man politische Instrumente einführt im Verkehrssektor, die tatsächlich zur Emissionsreduktion führen? Dann gibt es da ein großes Misstrauen, weil alle diese Konzepte, die wir jetzt da diskutieren, haben einen großen Nachteil. Die beinhalten ein großes politisches Risiko. Und deswegen ist es sehr viel leichter, über ferne Ziele in 2045 und 50 zu reden, als dann die politischen Risiken jetzt einzugehen. Und das muss man auch in der Analyse mit berücksichtigen. Wir sind zum Beispiel im Gespräch mit dem indonesischen Finanzministerium. Alles das sind politische Restriktionen. Und wer die politischen Restriktionen nicht in sein Kalkül mit einbezieht, der muss sich nicht wundern, wenn er keinen Erfolg hat.
Sie sind ja als Einrichtung international vernetzt. Und wenn Sie jetzt mit Instituten zum Beispiel in Indonesien sprechen oder aber auch in Indien, ist da der Begriff oder Terminus des Klimawandels, ist das dann noch zu abstrakt? Nimmt man das da anders wahr? Oder sagen die einfach, wir haben hier im Moment einfach noch andere Probleme, die drängender erscheinen?
Also ich denke, die Folgen des Klimawandels, die sind überall präsent. Und es gibt die Kollegen, mit denen wir in China arbeiten oder in Vietnam oder jetzt gerade in Indonesien aktuell, für die ist der Klimawandel präsent. Und die wissen, dass die Häufigkeit und die Intensität der Extremereignisse, Dürren, Überflutungen, denken Sie an die Überflutung in Pakistan. Also das ist schwer für jemanden, für einen verantwortlichen Politiker oder für eine Politikerin, das zu verneinen. Das Kernproblem an der Sache ist eben, dass natürlich dass das eine ist, in einer konkreten Notsituation zu helfen, damit konfrontiert zu werden, und das andere ist, den Kausalnexus herzustellen zur Reduktion der Emissionen und die Reduktion der Emissionen dann aus der Ausstieg aus dem Kohle und so weiter. Und dann ist es eben auch ein Thema der globalen Kooperation. Und ich denke, das ist eben auch wichtig, dass wir jetzt solche Felder suchen mit USA, China, Europa. Und solche Projekte wie eben Just Transition Partnerships, multilateralen Entwicklungsbanken, Arbeiten an einer Finanzarchitektur, das sind alles Dinge, die können vorangebracht werden. Das ist die Mühe der Ebene. Aber das ist aus meiner Sicht, diese Schritte sind gangbar, machbar.
Gibt es irgendwas, was Sie hoffen lässt, dass der nächste Gipfel einen Durchbruch bringen könnte? Wie könnte der aussehen und wie realistisch ist das immer noch an den 1,5 Grad festzuhalten?
Also auch der nächste Gipfel wird kein Durchbruch werden. Also da wird das Thema Food eine große Rolle spielen. Am Ende des Tages sind Menschen sehr erfinderisch, wenn es um Ersatzhandlungen geht. Es gibt ja das schöne Beispiel, wenn Firmenchefs bei Startups, wenn die kurz vor der Pleite sind, wenn es ganz schlimm wird, dann fangen die an, ihren Schreibtisch aufzuräumen. Wir alle haben die Neigung zu Ersatzhandlungen, weil uns das manchmal unerträglich erscheint, uns mit den Problemen auseinanderzusetzen, die uns jetzt bedrängen. Und wir sind in dem Business der Ersatzhandlungen. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir die COPs, die dürfen wir nicht abschaffen und die dürfen wir auch nicht verurteilen. Die COPs können manche Probleme gar nicht lösen. Und das müssen wir jetzt mal anerkennen. Die können ein Forum bieten, in dem sie der globale Süden artikulieren kann, in dem der globale Süden auch sagen kann, wie ernst der Klimawandel ist. Es ist aber auch zugleich ein Forum, wo dann ausgesprochen wird, auch zum Beispiel von Afrika, dass es jetzt eine gute Idee wäre, mehr Gas und Kohle zu verkaufen auf den internationalen Weltmärkten. Und da gilt es also jetzt, zusätzliche Formate zu finden, die neben der COP, neben den Klimakonferenzen sich artikulieren und eben zum Beispiel die konkreten Vorschläge, die ich schon gemacht habe zum Kohleausstieg, das wäre aus meiner Sicht ein Schritt. Und ich glaube, solche konkreten Schritte, die noch nicht die Realisierung des großen Durchbruchs sind, noch keine Utopie, sondern ganz verglichen auch mit dem, was notwendig wäre, immer noch kleine Schritte, aber zumindest Schritte, die uns in die richtige Richtung bringen würden.
Trotzdem nochmal Paris, 1,5 Grad. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass es relativ unwahrscheinlich ist, das noch zu schaffen. Ist es trotzdem nötig, diese Marke immer wieder zu artikulieren? Oder muss man nicht einfach sagen, da müssen wir uns jetzt irgendwie was anderes überlegen?
Naja, also man erreicht die Ziele nicht dadurch, dass man sie einfach abschafft, sondern es geht ja darum, dieses 1,5-Grad-Ziel, das hat ja auch einen breiteren Interpretationsspielraum. Paris sagt, unter 2 Grad in der Nähe oder mit dem Anspruch, 1,5 Grad zu erreichen. Wir werden um jedes Zehntel Grad kämpfen müssen. Und 1,6 Grad wäre auch noch gut. Und 1,6 Grad ist nicht der Weltuntergang. Ja? Aber trotzdem ist es wert, um jedes Zehntel zu kämpfen. Denn die Gefahr eines gefährlichen Klimawandels, die ist sehr, sehr real. Und wir müssen eines sehen. Wir haben eine ganze Dekade verbummelt. Eine ganze Dekade verbummelt. Wir haben keine Fortschritte gemacht, global. Lokal, regional, ja, in manchen Gegenden der Welt. Europa ist es gelungen, Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln. USA ist dabei. In China explodieren die Emissionen. Indien ist so irgendwo in der Mitte. Ich würde sagen, es ist nicht hoffnungslos. Man kann schon, es geht um Geschwindigkeit. Es geht darum, jetzt nicht fatalistisch zu werden. Es ist lohnend, auch wenn 1,5 Grad mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreichbar ist. 1,6, 1,7 ist in Reichweite. Das können wir noch schaffen. Und wir sollten das auch tun. Aber der Punkt ist, die haben ja im Grunde genommen sehr viel Verhandlungsenergie, sehr viel rhetorische Energie in das Ganze investiert. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Und wenn man noch gar nicht richtig angefangen hat, dann sollte man jetzt nicht darüber diskutieren, die Ziele aufzugeben, sondern wir sollten darüber diskutieren, wie können wir jetzt die nächsten Schritte effektiv umsetzen. Klimapolitik ist kein Sprint, Klimapolitik ist ein Marathon. Aber wir haben diesen Marathon noch gar nicht begonnen. Ich kann ein anderes Bild nehmen. Wir haben uns vorgenommen, einen Gipfel zu besteigen. Und wenn wir jetzt sehen würden, dass wir kurz vor dem Gipfel, den erreichen wir nicht ganz, dann würde ich sagen, okay, aber wir sind ja noch immer im Tal und versuchen uns die Ausrüstung zu besorgen, um den Gipfel zu besteigen. Das ist doch unsere Situation. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Es wäre gut, wenn wir jetzt mal sagen würden, jetzt besorgen wir uns die Ausrüstung und wir fangen jetzt an. Und wir verbringen nicht im Tal endlose Diskussionen darüber, was jetzt der nächste Schritt sein könnte und nach Möglichkeit dann auch noch immer vergessen, was wir eigentlich uns mal vorgenommen haben, nämlich die Gipfelbesteigung und uns nicht bequem zu machen.
Wie schaffen Sie das ganz persönlich, aber auch das Haus, die Kolleginnen und Kollegen, da nicht frustriert zu sein, wenn man das Gefühl hat, wirklich eigentlich gar nicht voranzukommen, sondern motiviert zu bleiben?
Ich glaube, da gibt es einfach zwei Motive. Ein Motiv ist, wir alle sind gern Wissenschaftler, also wir haben auch Freude an der Erkenntnis, an dem publizierten Paper. Und das hilft dann auch manchmal über manche politische Kalamität hinweg. Jetzt als Wissenschaftler, der die Politik berät, das wird dann schon schwieriger, weil man dann in der Tat sieht, das sind wirklich die Mühen der Ebene. Aber auch dort gilt, es ist nicht so wichtig, ob man da frustriert ist. Es ist wichtig, dass man die Dinge vorantreibt. Und dann ist auch wichtig, da Konflikte einzugehen. Und mit der wichtigste Konflikt, den wir Wissenschaftler mit der Politik eingehen können, ist, dass wir der Politik sagen, welche Maßnahmen haben funktioniert und welche haben nicht funktioniert. Ich verstehe mich nicht als Ersatzpolitiker. Und ich verstehe mich auch nicht als jemand, der davon ausgeht, wenn ich Politiker wäre, dann würde alles viel besser ausschauen. Das ist nicht mein Punkt. Und ich hätte auch keine Ahnung, wie man jetzt in konkreten Verhandlungen das besser machen würde. Aber einen Beitrag, den können wir leisten. Wir können das machen, was in der Medizin wichtig ist, dass man sich anguckt, welche Medikamente haben gewirkt und welche haben nicht gewirkt. Und das ist für Politik manchmal ein großes Ärgernis, wenn sie zur Kenntnis nehmen müssen, verschiedene Dinge haben nicht gewirkt. Und jetzt ist der Punkt, wo wir sagen müssen, wir sind jetzt lang genug gegen die Wand gelaufen. Wir brauchen jetzt was anderes. Gucken wir uns das nochmal genauer an, wo die Dinge funktioniert haben, warum sie nicht funktionieren. Wir machen im Augenblick eine große Untersuchung, wo in welchen Regionen Europas es gelungen ist, die Verkehrsemissionen abzusenken, dauerhaft abzusenken. Und es ist sehr interessant dann zu sehen, mit welchen Politikmaßnahmen ist das gegangen. Ich glaube, sowas ist wichtig. Und wenn wir darüber reden, über das wie das gehen kann, und was erfolgreich war und was aber auch nicht geklappt hat, dann sind wir in einem anderen Business. Dann reden wir nicht immer über die Enttäuschung, darüber, dass wir noch nicht am Gipfel sind, sondern dann reden wir, was könnten die nächsten Zwischenziele sein, um zum Gipfel zu kommen. Und das ist dann wesentlich weniger frustrierend.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news